Ihr lieben Geschwister in Jesus Christus, ich darf euch alle ganz herzlich willkommen heißen zu diesem Festgottesdienst. Wir haben schon eine gute Einstimmung erfahren, Gott ist da. Wenn wir sagen, wir versammeln uns im Hause Gottes, dann ist Haus Gottes überall dort, wo sich Menschen in seinem Namen sammeln. Überall dort ist Haus Gottes. Und überall dort, wo sich Menschen in seinem Namen sammeln, ist er da, weil er das so zugesagt hat. Und was er zusagt, hält er gewiss. Wir haben einen Festgottesdienst heute. Und insofern ist es auch ein Gottesdienst der Zurüstung, nicht der Evangelisation. Heute ist es ein Gottesdienst der Zurüstung für die Gemeinde, für den Bereich hier in Ostdeutschland, dass wir aus dem Worte des Herrn und aus seiner Zurüstung und aus seinen Weisungen einfach auch spüren, wie Gemeinde unterwegs sein kann und wie sie unterwegs sein soll. Es ist nicht seine Absicht, dass wir uns einfach einmauern oder dass wir uns einen Wall aufrichten und dass wir uns verstecken. Es ist seine Absicht, dass wir mitten in der Welt in allen guten und schwierigen Situationen, in reichen und in armen Ländern, in friedvoller und in friedloser Zeit, dass wir präsent sind, dass sein Name durch uns bekannt gemacht wird. Gemeinde muss sich immer wieder mal sammeln, um sich zu besinnen. Sie muss sich sammeln, um sich vom Herrn stärken zu lassen. Sie muss sich auch sammeln, um einander Mut zu machen, um einander gegenseitig ein Diener zu sein. Da sind wir beauftragt dazu, dass wir einander dienen, immer mit der Gabe, die wir haben. Und weil wir so viele sind, heute mal alle so zusammen hier, da kann man doch wenigstens erahnen, es gibt da eine Unmenge von Gaben, die da versteckt sind. Und wenn sie einer dem anderen nutzbar macht, ist das eine Freude. Nun, dieser Festgottesdienst hat ja den besonderen Grund, Apostel- und Ältestenordination soll sein. Wir sind ja, wenn wir als Gemeinde auf dem Wege sind, sicherlich immer so aufeinander angewiesen. Also, wenn jeder so seinen Weg geht, wenn jeder so seine Ideen verwirklicht, da gibt es eigentlich immer nur Chaos. Man muss sich immer ein bisschen miteinander abstimmen. Dieses Zusammensein von Gemeinde muss auch miteinander abgestimmt sein. Da hat sich Gott was dabei gedacht, dass er uns ruft, er sammelt uns. Und deshalb haben die, die sich eigentlich in der Gemeinde Gottes sammelten, von Anfang an immer darauf geachtet, was hat sich Gott gedacht, wie Gemeinde leben soll. Gott hat einen Lebensentwurf erarbeitet. Den hat er bekannt gemacht als erstens mal seinem Volk durch das Gesetz und den hat er bekannt gemacht durch seinen Sohn Jesus Christus, der ganzen Menschheit. Gott ist da. Dieser Lebensentwurf, wenn er von uns angenommen und akzeptiert ist, dann sind alle die, die dem Lebensentwurf Gottes folgen, dem Gebot seiner Liebe, der Verheißung seiner Vergebung, der Verheißung seines Heils, alle die sind gesammelt in seiner Gemeinde. Und wir haben das so geordnet, dass wir Ortsgemeinden haben. Irgendwo muss man eine Übersicht behalten und dass die Ortsgemeinden sich sammeln in Bezirken und dass wir nun als kleine Gemeinschaft halt auch unsere Regionen haben. Es ist schon mitunter schwierig. Es war ja eine sehr kurze Zeit, in der ich offiziell jedenfalls zuständig war für den Bereich Ostdeutschland. War nur ein gutes Jahr und im Eigentlichen kann man, wohin man auch kommt, immer nur hören, du bist viel zu wenig hier. Ich bin viel zu wenig im Norden, ich war viel zu wenig im Osten, ich bin auch viel zu wenig im Westen, jedenfalls höre ich es immer so. Und deshalb versuchen wir schon auch in guter Art und Weise uns die Arbeit zu teilen. Das ist manchmal nicht so einfach. Es reicht nicht, irgendeinen Plan zu machen. Sondern wir fragen danach, Herr, wie soll das gehen? Du hast besondere Dienste, besondere Gaben bestimmt. Paulus hat das so formuliert: Gott hat gesetzt in seiner Gemeinde Apostel und Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und es sind noch viel mehr von Gaben, damit Gemeinde wirklich nach seinem Willen und eben auch unter seinem Segen leben kann. Die Gemeinde in Rom, aus dem Brief ich einen kleinen Vers ja nur vorgelesen habe, scheint eine Gemeinde zu sein, die so ein bisschen durcheinander gebracht ist. Das wundert uns insofern nicht. Erstens war die Zeit nicht danach, dass alles nur in Ruhe ablief. Es war eine sehr turbulente Zeit, die Zeit, in der die ersten Christen anfingen. Es war auch eine Zeit politischer Veränderungen. Und diejenigen, die sich sammelten in der Gemeinde, das war ja auch eine kuriose Mischung. Zum ersten Mal war es so, dass man nicht nach Berufsstand oder Besitzstand oder nach Blutsverwandtschaft sich sammelte. Zum ersten Mal war es so, dass man aus einer Berufung und aus einem Vertrauen zu Jesus Christus, dessen Namen man anrief, zusammenkam. Der Brief macht uns das wirklich deutlich. Wie muss denn eine Gemeinde durcheinandergebracht sein, der man sagen muss, Leute, es gibt eine Obrigkeit, der müsst ihr gehorchen? Ist es nicht selbstverständlich, dass man sich den Gesetzen des Landes zuwendet und sie respektiert und sie achtet? Es gab in der Christengemeinde eine Ausnahme. Diese Ausnahme war, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber ansonsten, das steckt eigentlich dahinter. Diese Gemeinde sollte sich nicht als eine Elite fühlen. Gott ist kein Gott für eine Elite, er ist ein Gott für alle Völker. Und im Römerbrief wird das so ganz deutlich, indem Paulus sagt, die Juden und die Heiden, sie sind von Gott hineingenommen in die Gemeinschaft des Heils. Gott ist ein Gott der Nationen, ein Gott für alle Völker, kein Gott einer Elite. Deshalb ist er auch ein Herr in allen Gemeinden, in allen Kirchen, nicht etwa nur in einer Elite. Nun haben wir es mit unserem Unterwegssein manchmal nicht ganz so einfach. Die meisten von uns sind ja sehr lange dabei. Wir sind ja im Schnitt eine recht, mit einem hohen Altersdurchschnitt, sage ich mal, versehene Gemeinde geworden. Also die meisten von uns sind recht lange dabei. Manche seit der Geburt, also ich denke, das werden viele jetzt von euch sagen können, ich bin 40, bin 60, bin 80 Jahre apostolisch. Und wer so lange dabei ist, dem kann man nicht mehr viel sagen. Der weiß schon Bescheid. Da braucht man nicht mehr viel sagen, nicht mit der Bibel, nicht mit den Dienstgaben der Gemeinde, nicht mit ordinierten oder nicht ordinierten Mitarbeitern braucht man nicht mehr viel sagen. Und manche sind so lange dabei, denen kann man alles sagen. Und das hebt die gar nicht an. Ob mit Bibel oder ohne Bibel, ob mit ordiniertem Amt oder ohne, man kann ihnen alles sagen. Einige, und jetzt wäre es wünschenswert, wir würden alle zu den Einigen gehören, haben die Berufung in ihrem Herzen gehört, angenommene, gesegnete, Befriedete zu sein durch ihren Herrn. Nun sind wir in unserem Unterwegssein oft in Lebenssituationen, wo man eigentlich nur noch abwinkt. Das war bei den ersten Christen nicht viel anders. Wo man nur noch abwinkt. Und wenn jemand uns was Gutes sagt, dann sagen wir vielleicht, naja, wollen wir es mal hoffen. Und da hat der Begriff Hoffnung eigentlich nur eine bildliche Bedeutung und es wird eigentlich eher abwertend, ironisch bestätigt, naja, wollen wir es mal hoffen. Naja, hoffentlich. Ich meine, es gibt natürlich genügend Lebensumstände, die es uns schwer machen zu hoffen. Jeder Schüler, der seine Bewerbung schreibt für die Berufsausbildung und dann bei Nummer 60 oder 100 oder 150 ankommt, dem ist es schwer, Hoffnung zu machen. Du hast eine Chance. Der wird fragen, wo denn? Und jeder, der so, sage ich mal, so das Alter Mitte 40, Ende 40 erreicht hat und dann arbeitslos wird, dem ist es schwer zu sagen, du hast noch Hoffnung, du hast noch eine Chance, der wird auch fragen, na wo denn? Die genauen Lebensumstände der Gemeinde in Rom kennen wir nicht so genau, da müssten wir die Historiker befragen. Aber fest steht, sie waren schon eine durcheinandergebrachte Gemeinde und es gab offensichtlich genug Grund zum Pessimismus. Ich habe mich so gefreut, ich habe versucht ein bisschen rumzuhören, rumzulesen, was läuft eigentlich so in Ostdeutschland, in Sachsen, in Thüringen. Eine Meldung habe ich gefunden, die hat mir ganz große Hoffnung gemacht. Der sächsische Landesbischof hat die Gemeinden aufgerufen, die kirchlichen Kindergärten nicht aufzugeben, sondern weiterzuführen und neue zu eröffnen und welche zu übernehmen aus anderer Trägerschaft, entgegen allen politischen Widrigkeiten. Habe ich gedacht, der Mann hat Mut. Für den muss man beten. Und für alle die, die hinter ihm stehen, da gibt es ein ganzes Netzwerk. Und die Zahl der Kindergärten nimmt zu. Verblüfft mich. Das ist nicht die Regel, das ist nicht die Norm. Das hat mich gefreut. Wenn Gott uns zusagt, ich mache dir Hoffnung, dann hat das nichts damit zu tun, dass wir ins Schlaraffenland kommen. Es hat damit zu tun, dass wir gerade in den Niederungen des Lebens mit einer Zuversicht angefüllt werden. Wer Hoffnung hat, hat ein Ziel. Und damit wir uns auch ganz im Klaren darüber sind, wer noch nie geweint hat, der braucht einen Weinenden nicht zu trösten. Ist euch das schon mal passiert, dass ihr abgewiesen wurdet, wenn ihr Gutes sagen wolltet? Da sitzt jemand da und ist völlig zerknirscht und erschüttert und schluchzt. Und dann gehen wir vielleicht hin und sagen, du, ich verstehe dich. Was? Sagt er, du verstehst mich? Du weißt gar nicht, warum ich weine. Du verstehst mich? Das sind doch Luftblasen. Du verstehst gar nichts. Du weißt überhaupt nichts von mir. Und dann müssen wir ganz beschämt den Rückzieher machen. Und dann müssen wir erst lernen, was ist eigentlich dort los? Was bedrückt die Familie so? Was bedrückt diesen Ort so? Was bedrückt dieses Volk so? Und wir sind manchmal ganz ohnmächtig, wenn wir das so in dieser Welt hören. Und wir sind manchmal auch ganz ohnmächtig, wenn wir unsere Gemeinden ansehen. Wir leben nicht in einem schönen Glorienschein, wir leben immer mitten in der Welt. Die Stunde, die wir hier zusammen sind, oder auch zwei, die täuscht nicht darüber hinweg, wir sind hier nur zur Zurüstung. Hier ist nicht unser wirkliches Leben. Mit der Zurüstung gehen wir wieder in dieses wirkliche Leben, mitten in die Tage dieser Welt. Mit Hoffnungen und Ängsten. Mit Jubel und mit Enttäuschung. Und so auch die Gemeinde in Rom. Und deshalb schreibt ihr Paulus, erstens, ihr seid keine Elite, und bildet euch nicht ein, was Besseres zu sein. Und ihr seid ein Gemisch aus Juden und Heiden. Da sind also Menschen vieler Nationen in dieser kleinen Gemeinde, in dieser Vielvölkerstadt Rom. Dort werden sich viele, viele Völker getroffen haben. Und sie mussten sich alle einordnen in den Lebensrhythmus dieser Stadt. Und es gibt Starke und Schwache in der Gemeinde. Auch das ist eine Botschaft aus dem Römerbrief. Es gibt Starke und Schwache in der Gemeinde. Es gibt gute Gaben. Es gibt Lebendigkeit. Es gibt Fröhlichkeit. Und es gibt Menschen, die immer unten sind. Und es gibt Menschen, die nie weiter wissen. Die brauchen immer einen Anstoß. Das ist so. Und wie oft brauchen wir Anstöße, einen guten Gedanken, eine hilfreiche Hand. Und deshalb sagt er, die Starken und die Schwachen, die sollen sich ergänzen und die Starken sollen das Unvermögen der Schwachen tragen. Und dann alle miteinander zusammen, die Menschen aus den Nationen, aus den vielen Völkern, die sich in dieser Gemeinde sammeln. Das ist bei uns gar nicht so. Wir sind nicht gesammelt aus vielen Völkern. Es ist hier und da mal eine Gemeinde, da gibt es Menschen, die aus anderen Völkern kommen. Ich kenne eine Gemeinde, da ist ein Tamile. Er ist nicht Christ, aber ist in dieser Gemeinde zu Hause weil es die Lebensumstände in seinem Volk ihm unmöglich gemacht haben, dort zu leben. Und es gibt eine Gemeinde, da ist eine Familie aus Afrika, weil es die Lebensumstände dort für sie unmöglich gemacht haben, dort zu leben. Aber ansonsten haben wir eigentlich wenig mit Menschen aus anderen Völkern zu tun. Da muss uns erst noch das Herz aufgehen dafür. Zu diesen allen aus den Nationen, starke und schwache, die sicherlich, da bin ich ganz sicher, ihre Riesenprobleme miteinander auch hatten. In der gemeinsamen Berufung, da sagt er, der Gott der Hoffnung, der leite euch. Es gibt Hoffnung für unser Leben. Es gibt Hoffnung auch in einer sehr schwierigen, scheinbar hoffnungslosen Zeit. Ich denke schon, dass das zum Nachdenken stimmt. Ihr habt das sicherlich gehört, dieses ganze Theater um den G8-Gipfel. Und gute und weniger gute Aussagen. Und ein sehr bekannter Sänger, der Herbert Grönemeyer, sagt, dann mit den Politikern brauchst du gar nicht erst reden, die sind sowieso zu doof. Da muss er sich gefallen lassen zu sagen, Freundchen, da kommst du mal zu uns, kommst in unsere Partei und machst Politik. Wollen wir mal sehen, was du zustande bringst. Die Politiker sind nicht zu beneiden. Aber man muss ihnen natürlich auf die Finger klopfen. Aber wir miteinander, jeder, der in Verantwortung steht und der einen Dienst tut, ist er zu beneiden. Und je weiter er Verantwortung auf sich nimmt und bereit ist, Verantwortung zu tragen, desto folgenschwerer wird ein Irrtum oder eine Fehlentscheidung sein. Wie kann Gemeinde miteinander leben? Muss sie sich gegenseitig auf die Finger klopfen? Sie muss umeinander ringen. Und so hat Gott auch Dienstgaben gegeben, die für die Gemeinde eine besondere Bedeutung haben. Und wir sind eigentlich gut beraten, das Bild, das Paulus uns da auch zeigt, aufzunehmen, dass der Schatz, die Gaben Gottes, auch die Dienstgaben der Gemeinden, zugerüstet werden in irdenen, in zerbrechlichen, tönernen Gefäßen. Und das sind wir. Irdene, zerbrechliche Gefäße. Und man muss nichts weiter tun, als sich darum sorgen, dass all die Gefäße, die wir alle sind, nicht zerschlagen werden. Und das macht Gott. Der zerschlägt nicht, der umsorgt. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude, mit Frieden, im Glauben, im Vertrauen zu ihm, in aller Hoffnung, aller Zuwendung zu ihm, dass ihr immer reicher werdet in dieser Hoffnung. Wir brauchen immer wieder einmal einen Anstoß und ein Wort, das uns neu Hoffnung macht. Wie oft sagen wir, hätte ich das bloß nie getan, wäre ich da nie hingegangen, hätte ich dort nie angefangen, dieser Firma. Hätte ich das mal nie gemacht. Mach's anders. Geht das? Wir sind mit uns selbst manchmal ganz im Unreinen und im Unfrieden. Und dann sagt Gott, du gehst doch einfach nur die Etappen, den Weg deines Lebens, aber das Ziel, das bestimmt doch nicht dein Chef, das bestimmt auch nicht deine Ehefrau oder dein Ehemann, das Ziel bestimmt auch nicht dein Vorsteher, das Ziel bestimmt auch nicht der Bürgermeister, das Ziel, das bestimme ich. Und ich lade dich ein, bei mir zu Hause zu sein. Ich will, dass du Friede hast. Ich will, dass du aufatmen kannst. Ich will, dass du Hoffnung hast. Und die hört nicht auf. Unsere Hoffnung schon, die geht zu Ende ganz schnell. Aber Gott, der treue Gott, der steht an unserer Seite. Und er wird immer für den Einzelnen da sein. Ich erinnere mich an eine Begebenheit hier im Vogtland. Wir waren zu Gast in einer Gemeinde. Wir hatten ein Fest in Zwickau. Und die Kinder spielten auf der Wiese und ich habe das oft schon erzählt. Und eine Schwester, eine ältere Schwester sagte, wenn ich die Kinder so sehe, das Größte, was ich mir wünsche, dass die im Glauben bleiben. Es gibt nichts Wichtigeres, als dass die im Glauben bleiben. Das werde ich nie vergessen. Die Kinder von damals sind, wenn jetzt jemand hier dabei sein sollte, inzwischen erwachsen. Jetzt stellt euch doch vor, diese Schwester spricht ein Gebet und Gott hört und denkt, wer betet da? Ach, im Vogtland eine Oma, die betet für ihre Enkel und für alle Kinder, die da mit denen spielen und vielleicht für alle Kinder dieser Stadt und dieser Gemeinde und vielleicht geht ihr Herz so weit, sie betet für alle Kinder dieser Welt. Und wer noch? Eine Oma nur und dafür das Herr des Himmels in Bewegung setzen, lohnt sich nicht. Chorstunde kommen nur zwei Sänger, lohnt sich nicht. Jugendstunde kommt nur einer, lohnt sich nicht. Gott sagt, und wenn nur einer sich zu mir wendet, so will ich ihn ja hören. Und wenn nur einer dankt, und wenn nur einer Gott preist, und wenn nur einer ihn anbetet, so wird er sich zu ihm wenden. Und setzt das Heer des Himmels in Bewegung für unser Gebet. Wie viel mehr, wenn es 2 oder 5 oder 50 oder 500 sind? Wie viel mehr? Gott macht uns Hoffnung und diese Hoffnung soll reicher und größer werden. Wir müssen oft ganz von vorne anfangen. Hoffnung heißt auch immer wieder neu beginnen wollen. Ihr wisst ja, ich stamme aus Meißen und bin immer wieder bewegt, wenn ich irgendwas von dieser Stadt höre oder im Fernsehen sehe. Die Region hat Weinanbau und weil es so weit im Norden ist und die Sonne nicht so sehr reichlich, nutzt man die Hänge und auch die ganz steilen Hänge mit vielen Terrassen. Und jede Terrasse wird gestützt durch eine Bruchsteinmauer. Ich kann mich so gut erinnern in meiner Kinderzeit, das war ja die 50er Jahre, viele, viele Jahre war an diesen Mauern nichts gemacht worden und eine nach der anderen brach zusammen. Wenn eine solche Mauer auch nur anfängt, sich zu bewegen, wenn sie nur anfängt zu rutschen, ist es zu spät. Da kannst du dagegen stemmen, was du willst, kannst Stützgerüste aufbauen, verbaust dir einfach nur alles. Es hilft nichts. Wenn die Mauer anfängt zu rutschen, das weiß jeder, das wisst ihr hier im Vogtland mit Sicherheit auch, es gibt viele Mauern an den Straßen und an den Grundstücken zur Straße hin und es gibt Terrassen. Wenn die Mauer einmal anfängt zu rutschen, ist es aus, kannst du nur abreißen, neu bauen. So ist unser Leben oft. Wer im Verhältnis zu Gott ins Unreine gekommen ist, da kannst du nicht noch dran flicken, da kannst du nicht noch ein bisschen dagegen stemmen, kannst auch nicht sagen, merkt vielleicht keiner, kriegst du schon wieder hin. Nein, abreißen, neu bauen. Oder mit dem Worte Gottes vergeben und neu anfangen. Und mancher, ich hörte das unlängst, dessen Beruf es geworden ist, sich auf diese Mauern zu spezialisieren, hat seine Lebensaufgabe gefunden. Aber das wird immer so sein. Man muss neu beginnen können. Und Gott möchte mit uns immer wieder ganz neu anfangen. Er möchte, dass unsere Hoffnung zunimmt, dass unsere Hoffnung wächst, dass unser Blick zum Ziel nicht getrübt wird. Und dass wir kommen aus unterschiedlichen Völkern, aus unterschiedlichen Lebensumständen, immer nur mit diesem einen Ziel, beim Herrn zu Hause zu sein, bei ihm Frieden zu haben, bei ihm heil zu sein. Und so werden auch die klein gewordenen Gemeinden unserer Tage immer nur dieses eine Ziel haben. Sie haben kein anderes Ziel als eine Riesengemeinde vielleicht mit 1.000, 5.000, 20.000 Mitgliedern. Gibt kein anderes Ziel. Auch die kleine Gemeinde hat dasselbe Ziel. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude, mit Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung, durch die Kraft des Heiligen Geistes, der ist es, der diese Hoffnung erneuert. So ist Gott gegenwärtig im Heiligen Geist. Die Kraft des Heiligen Geistes erneuert unsere Hoffnung. Und wo wir Fragen haben, wie Gemeinde weiter leben soll, können wir uns immer nur an ihn wenden. Und wir freuen uns, wenn er uns immer wieder in bestimmten Abschnitten sagt, bleib mal stehen, ich habe was für dich. Heute sagt er uns, ich habe was für dich. Wir preisen seinen Namen. Amen. Wir freuen uns, dass viele Gäste auch hier sind. Unser ganzer Vorstand, die Apostel, Bischöfe und Ältesten sind hier. Wir haben einige Brüder im Ruhestand, die hier sind. Der Apostel Weise, Apostel Volkmar, Apostel Böhm sind hier. Apostel Erri ist mit zugegen. Eine ganze Reihe von Brüdern, die im Ruhestand sind, können nicht hier sein. Das lässt einfach die Gesundheit oftmals nicht mehr zu. Einige sind verhindert. Wir freuen uns darüber. Von den Brüdern, die hier sind, wir werden zum Zeugnis hören den Apostel Den Haan aus Holland, den Apostel Schäfer aus Frankreich. Der Apostel Baron wird mit uns Abendmahl feiern. Der Apostel Liebert wird dann den Gottesdienst mit Gebet beenden. Wir freuen uns, der Herr ist gegenwärtig. Wir werden sicher vom Chor ein Lied hören. Dann bitte ich den Apostel Den Haan, uns zu dienen.